Es gibt ein Buch mit dem Titel Den Himmel gibt's wirklich. Ich habe mich gefragt, was würde passieren, wenn jemand so ein Buch rausgibt, Den Teufel gibt's wirklich. Es ist eine Realität, der uns in der Bibel vorgestellt wird, mit dem Jesus rechnet. Gibt's nicht mehr in unserem Volk weithin. Es gibt ja viele Darstellungen aus dem Mittelalter als Gehörnter, mit Pferdefuß, mit Schwanz, mit Fratzengesicht und so. Und mit der Aufklärung ist der Böse zum dem Bösen geworden. Also der personifizierte Teufel ist zu einem System lediglich herab erklärt worden. Und wenn man in der evangelischen Theologie so nachschaut, dann findet man den eigentlich fast nicht mehr. Ich habe eine 356-seitige Dogmatik. Wenn man da im Sachregister, wo hunderte von Begriffen drin stehen, Teufel sucht, nix. Satan sucht, wird nicht erwähnt. Dämonen kommen nicht vor. Das ist erschreckend. Es wird nicht ernst genommen. Im katholischen Bereich hat zumindest so Papst Pius VI. 1972 noch eine Erklärung abgegeben, dass der Teufel eine Realität ist. Und bis heute hält die katholische Kirche daran fest. Es gibt auch Dämonen, Austreibungen. Es gibt je und dann natürlich auch von evangelischen Pfarrern und Theologen, von manchen wird es schon noch angenommen, aber von einer breiten Masse wird es eigentlich abgelehnt. Und wenn wir dem mal ein bisschen nachgehen, wie es in der Bibel so dargestellt ist, dann ergibt sich Folgendes. Wenn wir unten mal die Bibel so auf dem Zeitstrahl aufmalen und fangen bei 1. Mose 1 an zu lesen, in den ersten zwei Kapiteln der Bibel steht nichts vom Teufel. Im dritten Kapitel geht es so los. Zuerst mit der Schlange, die verführt. Und im drittletzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 20, da ist vom Drachen, von der alten Schlange, das ist der Teufel und der Satan, letztmals die Rede. Da wird der Teufel, der sie, die Heiligen, verführte, geworfen in den feurigen Pfuhl, der von Feuer und Schwefel brennt, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden gequält werden Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. So heißt es in Offenbarung 20, Vers 10 und ein paar Verse weiter heißt es, und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und da scheint sowas wie eine endgültige Vernichtung stattzufinden. Es gibt also ganze vier Kapitel in der Bibel, die allerersten zwei und die allerletzten zwei, wo das Böse keine Rolle mehr spielt. Das ist erstens einmal bemerkenswert. Das Alte Testament umfasst ziemlich genau drei Viertel der Bibel, also größenordnungsmäßig sieht es so aus. Und im Alten Testament ist 21 Mal vom Teufel die Rede. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung, da wird das Wort Diabolos benutzt. Diabolos ist der Durcheinanderwerfer, der Durcheinanderbringer, der Faktenverdreher. Ist interessant, ist ein ganz altes Wort. Heutzutage mit dem Fake News, ja, ist das ganz interessant wieder, dieser Zusammenhang. Er wird auch als der Verleumder bezeichnet. Es kommt im ganzen Alten Testament nur 21 Mal vor, davon aber 13 Mal in Hiob 1 bis 2. Hiob ist ziemlich in der Mitte der Bibel und da ist sowas wie Wetten, dass. Wetten, dass der Hiob dir nicht mehr nachfolgt, wenn ich ihm seine Kinder wegnehme. Wetten, dass er dir nicht mehr nachfolgt, wenn ich auch noch seinen Besitz nehme. Wetten, dass er dir nicht mehr nachfolgt. Bisher hat er ja noch seine Gesundheit und sein Leben. Wenn ich ihm die Gesundheit auch noch nehme. Wetten, dass er dir nicht mehr treu ist. Diese Wette wird im Himmel abgeschlossen. Kapitel 1 und 2 im Hiob-Buch beschrieben. Und dann geht es quälende 38 Kapitel lang durch, rauf und runter, wo es den Hiob rumschmeißt, bis er am Schluss etwas von Gott sieht, spürt und auf tausend nicht eins antworten kann. Und er dann Fürbitte tun soll für seine Freunde. Und dann wird er gesund. Und dann kriegt er nochmal 10 Kinder und doppelten Besitz wie vorher. Interessant, im Neuen Testament kommt der Teufel viel häufiger vor. Man wird es ja normalerweise umgekehrt vermuten, ist aber nicht so. 37 Mal ist von Diabolos, von dem Durcheinanderbringer, ist das griechische Wort, die Rede. 36 Mal von Satanas, das wird gar nicht übersetzt aus dem Hebräischen. Da heißt es mehr so der Verkläger, der Ankläger. Also Claudia erzählte neulich von ihrer Schule, da war ein junger Schüler, der hat die anderen angestiftet, hat, glaube ich, einen Ball über den Zaun geworfen und angestiftet, dass sie da rüberkrabbeln, was verboten ist. Er hat andere dazu angestiftet, hinterher ist er zur Lehrerin und hat gepetzt, der ist darüber gestiegen. Das ist genau das, was Satanas ist. Zuerst versucht er, zuerst verlockt er andere und dann verpetzt er sie bei Gott. Ich habe das Beispiel deswegen aufgegriffen, weil es nichts besser beschreiben kann. So arbeitet der Teufel. Im Neuen Testament gibt es noch 47 mal 15 andere Bezeichnungen vom Teufel, sodass im Neuen Testament ungefähr 110 mal vom Teufel die Rede ist. Auf dem Viertel, viermal so oft, fünfmal so oft. Das ist erstaunlich. Und wir wollen uns das mal ein bisschen näher anschauen. Mein erster Punkt heißt also, den Teufel, den gibt es wirklich, jedenfalls, wenn man die Bibel ernst nimmt. Und da ist er weitestgehend nicht als das Böse dargestellt, sondern als der Böse. Als der Verleumder, der Feind, der Fürst dieser Welt und so weiter. Dabei ist der Teufel nichts anderes als der Nachäffer Gottes, so hat es schon Luther ausgedrückt. Wenn wir auf der einen Seite in Gott, was von der Gute abgeleitet ist, haben, Vater, Sohn und Heiliger Geist, so taucht im Neuen Testament auch der Teufel in so einer Triade auf. Es ist einmal der Oberste, der Teufel, also der Teufel. Er erscheint auch leibhaftig mal auf dieser Erde in Form des Antichristen. Offenbarung 13, 2. Timotheus 2. Und er hat auch sowas wie einen Lügengeist dabei. Das ist der Prophet, das ist sein Sprecher, das ist das Pendant zum Heiligen Geist. Also es wird alles auf den Kopf gestellt, es wird alles ins Gegenteil verwandelt, es wird alles nachgeäfft. Und das ist ganz typisch auch für die Wirkungsweise des Satan. Der Name Gottes bedeutet Yahweh, kommt von Wirken und Sein. Also Gott sagt, ich bin der ich bin. Das ist sein Sein. Ich bin der allmächtige Gott. Ich bin der immer da war. Und Jesus ist die Abkürzung von Yahweh ist Rettung. Yahweh ist Heil. Die Namen des Teufels in der Bibel sonst, also vor allem im Neuen Testament, sind Diabolos, Durcheinanderwerfer, und Satan, von hebräischen Widersacher, Ankläger. Die Eigenschaften, die sind auch deutlich benannt. Jesus sagt es im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 6, gehen wir erst auf die Seite Gottes. Da heißt es, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wahrhaftigkeit und Lebensschenker, das ist das, was Gott ist. Der Teufel verkehrt ins Gegenteil. Jesus spricht vom Teufel. In Johannes 8, Vers 44, das möchte ich mal lesen, und da heißt es, sagt Jesus über ihn, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, dann spricht er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Da merken wir die Gegensätze. Gott hat ein Heer von Engeln. Sie sind dienstbare Geister. Sie sind gesandt, den Heiligen zum Dienst. Engel schauen besonders auf die Kinder. Da kommt in unserem volkstümlichen Glauben die Vorstellung vom Schutzengel vor. Das wird mal so ganz leicht angedeutet in der Bibel. Ob es genau so ist, wissen wir nicht. Aber es gibt ein Heer von Engeln. Und der Teufel hat ein Heer von bösen Geistern, von Dämonen. Das ist das Gegenstück. Es wird ja alles nachgemacht. Es gibt mal eine Andeutung, dass ein Drittel der Engel abgefallen ist, zu Dämonen wurden. Also ich möchte es mal so sagen, die Engel, das sind so die Goodies, die unterwegs sind. Das sind zwei Drittel. Und dann gibt es auf teuflischer Seite die Baddies. Ja, also, aber schon daran sehen wir, total überlegen, die linke Seite. Der Teufel ist niemals ein ebenbürtiger Gegenspieler Gottes. Er ist immer der Kettenhund Gottes. Er hat Großmacht und viel List, sein grausam Rüstung ist. So heißt es in Luthers Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Er hat viel Macht, große Macht und viel List. Aber er ist nicht allmächtig. Allmächtig ist Gott mit seinem Engel. Und merkt euch dieses Bild von den Goodies und Baddies. Ich habe es auch mal gehört und bei mir ist auch hängen geblieben. Darum habe ich es euch nochmal aufgenommen. Es gibt eine ganze Reihe von Bezeichnungen. Ich habe es schon mal angedeutet. Der Feind Gottes wird er genannt. Der Böse, der Fürst dieser Welt. So spricht Jesus des Öfteren über den Teufel. Er ist der Widersacher der Gläubigen. Er wird mit einem Namen oft belegt. In den Evangelien heißt es, Jesus treibt die bösen Geister aus durch Beelzebub oder Beelzebul oder Belia oder Belial. Das ist eine andere Schreibweise, kommt da auch vor in den Evangelien. Er wird der Drache genannt, die alte Schlange. Er ist der Ankläger der Brüder. Er ist der Verderber. Er ist das Kind. Was ist jetzt? Kind des Verderbens, der Verführer, der Versucher. Oder im Epheserbrief, Kapitel 6, er ist der Mächtige, der in der Luft herrscht. Damit ist der Raum zwischen Himmel und Erde gemeint. In diesem Zwischenraum, wo sich auch unser Leben bewegt sozusagen. Da herrscht er in dieser Luft. Auf der anderen Seite, die anderen Bezeichnungen für Gott, jeweils habe ich nur eine Auswahl, ist nicht ganz vollzählig, da wird Gott als der Gott Abrahams, Isaaks, halt nicht falsch geschrieben, und Jakobs genannt, der Yahweh, der ich bin, für dich da, so ist der Gottesname, der Elohim, das ist eigentlich eine Mehrzahlform, heißt die Götter, aber gemeint ist, der Gott der Götter. Es ist der höchste Gott, der einzige Gott. So ist das hebräische Denken. Wenn man eine Pluralform bildet, dann ist es einfach die Steigerungsform und dann ist es der Superlativ sozusagen, ja. Er wird oft noch spezifiziert. El ist die Abkürzung von Elohim. El Shaddai ist der starke, der allmächtige Gott. Oder El, Elyon, der ewige, der höchste Gott. El Olam, der ewige Gott. Und El Roi, es kommt in 1. Mose 16 vor, ist der Gott, der mich sieht. Ja, so sagt es Hagar, als sie da in die Wüste flieht mit ihrem Sohn Ismael. Außerdem wird Gott als Yahweh Zebaoth bezeichnet, was übersetzt heißt Herr der Herrscher. Und er ist der Herr der Herren und König aller Könige. Und er hat noch viele andere Titel so in der Bibel. Den Teufel gibt's wirklich. Wie wird nun das Wirken des Teufels so dargestellt? Er verführt auf sexuellem Gebiet. In 1. Korinther 7, Vers 5, da heißt es, dass sich Ehepartner einander nicht entziehen sollen, es sei denn für eine Zeit lang, damit der Versucher euch nicht zu Fall bringt. Es ist so ein Lieblingsgebiet des Teufels, auch hier. Er verhindert manchmal Reisen. Paulus schreibt den Thessalonicher Brief, der Teufel hat mich des Öfteren gehindert zu reisen. Er knechtet durch Krankheit. 2. Korinther 12 sagt Paulus, dass ihn der Satans Engel geschlagen hat mit Fäusten. Er bittet dreimal, dass Gott ihm eine Krankheit wegnimmt. Und sie weicht aber nicht. Und Gott spricht zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Er tötet auch. In 1. Korinther 10, Vers 10 und in Hebräer 2 ist davon die Rede. Beim Auszug aus Israel hat der Versucher viele umgebracht. Die wurden versucht weg von Gott und dann kamen sie in der Wüste um. Darauf ist in 1. Korinther 10 angespielt. Noch eine raffinierte Weise, wie es der Teufel macht, aus dem 2. Timotheus. Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Stelle. Na, geht schon los. Das ist vielleicht 2. Thessalonicher 2. Da heißt, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, so dass sie der Lüge nicht glauben. Damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern Lust hätten an der Ungerechtigkeit. Es wird hier auch gesagt, er verkleidet sich als Engel des Lichts. Das ist typisch Verführung, das ist typisch Manipulation, in der Werbung ständig angewendet, wenn die Gesichter aufgejunkt werden und die Dicken dünn werden und die Körper makellos und sonst was, ja, Verführung. Um was vorzugaukeln, um Leute rumzukriegen. Hier auf, das will ich nicht als teuflisch oder so bezeichnen. Das ist einfach Werbestrategie. Aber damit arbeitet der Teufel schon immer. Mit Unwahrheit. Mit Lügen. Mit sanfter Verführung. Oder wie es in 1. Petrus 5, Vers 8 heißt, er schleicht umher wie ein brüllender Löwe und versucht zu verschlingen. Es gab früher ein Buch, das hieß Auf dem Friedhof der Gestrandeten. Da liegen wirklich viele Menschen und der Teufel, der hat ganz unterschiedliche Methoden, uns zu verführen, Christen aus der Bahn zu werfen. Die drei häufigsten, die in diesem Buch, glaube ich, genannt werden, ist Geld, Macht und Sex. Also der Griff in die Kasse, der Griff nach der Macht und, wie es mal jemand gesagt hat, der Griff unter den Rock. Das sind drei so bedeutende Möglichkeiten, wie der Teufel Menschen, Christen zu Fall bringt, wirkungslos macht, dass sie nicht mehr weiterkommen in ihrem Glauben, wenn sie auch liegen bleiben und verharren in diesen Dingen. Der Teufel hat auch noch andere Strategien. Der Teufel wird ja bei uns lächerlich gemacht, er wird wegerklärt, er wird als mittelalterliches Fabelwesen erklärt, damit wird er ja nicht mehr ernst genommen. Ihm ist nichts zu heilig, er greift an, wo er kann. Zum Beispiel ein Pfarrer kümmert sich um eine Witwe, also tatsächlicher Fall, und ist öfter bei ihr und dann kommt es zum Ehebruch und eine gesegnete Arbeit, die er als Pfarrer tut, kommt zum Erliegen. Oder ich denke an eine Familie, die einen Sohn verloren hat. Er kam auf tragische Weise um durch ein Zugunglück, man weiß es nicht genau. war Selbstmord oder war einfach betrunken oder drogenabhängig und zu nah an den Gleisen entlang gelaufen. Aber daraufhin gründen die Eltern dieses jungen Selbsthilfegruppe, und da ist auch eine Frau dabei, die auch ein Kind verloren hat, und sie nehmen sie auf in ihr Haus und als Untermieterin. Und nichts ist dem Teufel zu heilig, auch so ein frommer Ansatz nicht. Und so kommt es zu einer Beziehung zwischen dem Mann und dieser Frau, und es gefährdet in höchstem Maße die Ehe und gibt viel Herzenot, Leid und Not. Das sind so typische Wirkungsweisen, wie das so geht mit dem Teufel. Er stellt Aussagen Gottes in Frage, sollte Gott gesagt haben. Er verbiegt Ausrufezeichen zu Fragezeichen. Also wenn Gott was verheißen hat, sagt der Teufel, ist das wirklich so? Siehst doch noch nichts. Betest doch jetzt schon so lange dafür und so. Er verspricht viel, lässt manchmal auch viel gelingen, umgarnt uns dabei, bis wir so gebunden sind, dass wir uns nicht mehr bewegen können. Das sind so die Wirkungsweisen des Teufels. Aber das Gute, was ich sagen möchte, ist der zweite Punkt. Der Teufel ist besiegt durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Und wenn Luther singt, Großmacht und viel List sein grausam Rüstung ist, dann singt er im Vers 2 und 3 so weiter. Mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Weißt du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollte uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, da kommt es wieder vor, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Also nichts, das macht er, ist Gericht. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Und das zieht sich auch durch die Bibel. Vom Protevangelium, nicht Brotevangelium, das ist richtig geschrieben, kommt vom Prototyp, das erste Evangelium. Protos ist der erste im Griechischen. In 1. Mose 3, Vers 15, da ist zum ersten Mal eine Andeutung. Da taucht der Teufel zum allerersten Mal auf in der Weltgeschichte in Form der Schlange. Und da wird gesagt, Gott sagt es, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und dem Weib und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er soll dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Erste Ankündigung des Evangeliums. Beim Hiob, wo so viel von Satan die Rede ist, ziemlich fast ganz genau in der Mitte des Hiob-Buches, 41 Kapitel hat es, Kapitel 19, Vers 26, 25, da steht, aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist so ein Jubelschrei, der steht übrigens auf vielen Grabsteinen. Ich weiß, früher zumindest, wo die Bevölkerung noch frommer war. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Loslöser, der mich da freikauft von der Macht des Teufels. Jesus Christus und die Dämonen, da müssen wir jetzt sehr lange drüber reden. Die Geschichte von Jesus beginnt ja, dass ihn der Teufel in die Wüste führt und versucht. So geht die Geschichte Jesu los, die öffentliche Wirksamkeit. Und Jesus lässt sich nicht reinlegen. Er antwortet mit dem Wort Gottes und bleibt standhaft. Und dann kommen in den Evangelien viele Begegnungen zwischen Jesus und den Dämonen. Also ich lese uns nur mal eine Geschichte vor aus Matthäus 16. Aber man findet viele solche Geschichten in den Entschuldigung, Matthäus 17. Und als sie zu dem Volk kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel ihm zu Füßen und sprach: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Er fällt oft ins Wasser und oft ins Feuer. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihm nicht helfen. Jesus aber antwortete und sprach: O, du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch erdulden? Bringt ihn mir her. Und Jesus bedrohte ihn und der böse Geist fuhr aus von ihm und der Knabe wurde gesund zur selben Stunde. Da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren und fragten: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Jesus aber sprach zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge: Heb dich dorthin, so wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Und dann in späteren Handschriften ist noch Folgendes hinzugefügt: Aber diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Es gab später in der Kirchengeschichte Dämonenaustreibungen, die waren oft verbunden mit ernstem Gebet und mit Fasten. Und darum stand es in den späteren Handschriften. Wurde hinzugefügt, so wie eine Randnotiz. Und irgendein Abschreiber hat es dann mit aufgenommen und dann stand es plötzlich im Text. Aber in den ältesten Handschriften steht es noch nicht dabei. Das ist nur eine von vielen Geschichten. Übrigens, es gibt keine einzige Geschichte, wo Jesus nicht Herr wird über den Teufel und die Dämonen. Das ist eigentlich sehr mutmachend. Es gibt ja mehr Goodies als Baddies, ja. Und Gott ist viel stärker als der Teufel. Dann kommen in der Apostelgeschichte Dämonenaustreibungen. Jesus sendet zuvor schon seine Jünger aus mit dem Auftrag, Dämonen auszutreiben. Und über den Antichrist heißt, er wird ihn auslöschen durch den Hauch seines Mundes. Da sieht man auch, das ist nicht ebenbürtig. Jesus macht einen Schnaufer leer und weg ist er. Das sind die Kraftverhältnisse. Und dann in Offenbarung 20 geht es um die letzte endgültige Bindung und Vernichtung des Satans. Warum dieser Satan überhaupt da ist, wie dieser geschaffen wurde oder in die Welt kam, da gibt es eigentlich keine genaue Erklärung in der Bibel. Es gibt ein paar Spekulationen. Es gibt Dämonenvorstellungen übrigens auch in anderen Religionen, im Islam. Ich war mal in Payao in Thailand, da gibt es auch so Vorstellungen von Hölle und von bösen Geistern. Das kursiert durch mehrere Völker, da ist so ein Urwissen von dem Satan, von dem Teufel erhalten geblieben und das durchdringt alle Weltreligionen. Aber die Botschaft von Jesus Christus, die hat es nicht überall hin geschafft bis jetzt. Aber es kommt noch. Es werden sich mal alle Knie beugen. Der Teufel ist durch Jesus Christus besiegt. Drittens, was ist für uns wichtig an dem Ganzen? Und vielleicht fragt ihr euch, bei uns tritt es denn da noch auf? Ich lese zurzeit ein Buch, das heißt Die Culture Map. Und da geht es um Kommunikation zwischen verschiedenen Völkern. Und da stellt man fest, dass die unterschiedlichen Völker völlig unterschiedlich ticken. Zum Beispiel, wenn wir kommunizieren, dann gilt das gesprochene Wort. Ein bisschen kriegt man noch die Mimik mit. Die Japaner, die sagen, ich glaube die Japaner sind es oder die Chinesen, wir lesen die Luft. Sind nochmal ganz andere Dinge. Die lesen noch viel mehr als ein bisschen Gesichtsmimik und Körpersprache. Die nehmen den ganzen Raum wahr. Die haben ein anderes Sensorium. Die werden von Kindheit ganz anders geschult. Wir haben einmal Missionar Gumbel gefragt, der viele Jahre im Drogenreha-Zentrum in Brasilien arbeitet und uns viele Geschichten erzählt hat, wie er Dämonen im Namen Jesu ausgetrieben hat bei Drogensüchtigen. Warum ist das bei uns so anders? Und ich weiß noch wie heute seine Antwort. Die Dämonen in Europa, die sind auch christianisiert worden. Die haben andere, subtilere, andere Formen angenommen. Das kann der Wohlstand sein, wodurch Menschen weggelockt werden von Gott. Das kann die Bequemlichkeit sein, wodurch Menschen von Gott weggelockt werden. Die treten nur in einem anderen Gewand auf. Die sind fähig, sich anzupassen. Das ist Strategie. Wenn Epheser 6 davon die Rede ist, dass der Teufel verschiedene Anschläge, wie heißt es da, muss nachschauen, habe es schon wieder in meinem Kopf, Epheser 6, wo es um die geistliche Waffenrüstung geht. Wo bin ich denn da? Wenn es da heißt in Epheser 6, Vers 11, zieh die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels, dann steht da, gegen die Methodeias. Gegen die Methoden des Teufels, so wäre die wörtliche Übersetzung. Und diese Methoden, das sind listige Anschläge, sinngemäß völlig richtig übersetzt. Aber der Teufel versucht es in den unterschiedlichen Ländern und bei den unterschiedlichsten Menschen auf unterschiedlichste Weise. Sein Ziel ist immer, Menschen wegzubringen von Gott. Und deswegen sollten wir ein Sensorium dafür entwickeln. Was bringt uns näher zu Gott und was zieht uns weg von Gott? Übrigens, in den Evangelien, da gibt es noch eine Geschichte, die eng verbunden ist mit dem Abendmahl. Als Judas den Bissen nahm, nachdem Judas den Bissen nahm, wie geht's weiter? Fuhr der Satan in ihn. Er kann es bei den heiligsten Dingen versuchen, der Teufel. Er schreckt vor nichts zurück. Aber es hing ja auch mit dem Herzen des Judas zusammen. Es gibt ein Büchlein, das heißt die 7 Hammerschläge an das Herz des Judas. Und in diesem Büchlein zählt Modersohn, der das geschrieben hat, auf, wie Jesus 7-mal versucht hat, an das Herz vom Judas zu klopfen, ihn auf seine Seite zu ziehen. Aber Judas blieb verschlossen. Und so war es möglich, dass am Schluss der Satan in ihn fuhr. Was hilft uns? Was ist zu tun für uns? Ich möchte uns zum Schluss 3 ganz kurze Tipps geben. 3 mehr oder weniger Bibelworte, die uns helfen. Das erste habe ich schon anklingen lassen. Das ist Beten und Fasten. Das hat die Kirche, wurde in der Kirchengeschichte praktiziert. Dort, wo Menschen in den Fängen des Teufels waren und nicht rauskamen, da ist eine Form sicher beten. Beten ist ganz, ganz sicher richtig. Und Fasten, das wurde später hinzugefügt, wie gesagt. Es war aus der Erfahrung herausgeboren. Das ist mein erster Tipp. Der zweite Tipp in Epheser 6, Vers 10 bis 17, woraus ich gerade in einem Vers zitiert habe, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe. Das ist der zweite wichtige Tipp, dass wir die Waffenrüstung Gottes anziehen, die da besteht, die Lenden umgürtet sein mit Wahrheit. Wer wahrhaftig lebt, wer die Wahrheit sagt, wer für die Wahrheit einsteht, ist schon mal wichtig. Den Panzer der Gerechtigkeit, die Bereitschaft, das Evangelium weiterzusagen, das ist der dritte Teil der Rüstung, das Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt, alle feurigen Pfeile des Bösen, hier ist wieder des Bösen gesagt und es wird deutlich, dass es sich um eine Person handelt, den Helm des Heils aufsetzen. Wir nehmen nachher den Becher des Heils. Wenn wir Abendmahl nehmen, dann wird uns der Kelch gereicht. Und Abendmahl symbolisiert immer beides. Kelch und Brot, das wird uns gereicht, das wird uns gegeben. Das können wir uns nicht selber verdienen. Es wird uns was gegeben in dem Evangelium. Und indem ihr nachher zugreift und den Kelch ergreift und das Brot in die Hand nehmt, nehmt ihr das für euch in Anspruch. Also im Abendmahl wird immer beides signalisiert. Es wird uns von außen gebracht, es wird uns zugesagt und wir nehmen es in Anspruch. Und es soll mit aufrichtigem Herzen geschehen. Also das ist die Waffenrüstung Gottes, das war so die zweite Hilfe. Und schließlich noch ein Vers aus, oder zwei Verse aus Jakobus 4, Vers 7 und 8. Und dort heißt es, so seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, dann flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht sich Gott zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Das sind wichtige Hilfen, um dem Satan Widerstand zu leisten, in der Kraft und in der Waffenrüstung, die Jesus Christus anbietet. Und das wünsche ich uns allen, dass wir wachsam durch das Leben gehen und dass wir jetzt nachher auch das Abendmahl so ganz bewusst für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. Amen.